Einen ja, wunderschönen guten Morgen nach Berlin. Heute und hier am Telefon Christian Thiel, Buchautor.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, Buchautor, Singleberater und, oh ja, da gibt es noch eine ganze Menge anderer Dinge, die er tut, richtig?
Oh ja, ja, ja. Ich berate auch Paare, wenn die denn die Singles mal unter die Haube gekommen sind, ne, dann kommen ja auch Probleme. Also auch Paarberater.
Ja, wie sieht's in Berlin aus, wettertechnisch?
Oh, trübe. Ganz trübe Sache.
Eigentlich so
heute
Wetter?
Heute verlieben sich nicht so viele Paare, weil wenn die Sonne scheint, dann läuft das einfach besser mit dem Verlieben.
Ah, eigentlich wollte ich mit einer ganz anderen Frage anfangen. Was macht ein Christian Thiel morgens um 10:30 in Deutschland, wenn er nicht mit mir telefoniert?
Ja, dann säße ich jetzt auf dem Fahrrad und würde in ein hübsches Café fahren. Dort würde ich dann meine Blätter ausbreiten und würde mein nächstes Buch verfassen. Dazu fahre ich immer weg, da hat man mehr Ruhe und da fließt dann oft die Tinte besonders schnell. Und das nächste Buch, das wird dann sein zu Liebesirrtümern. Wir neigen ja zu sehr vielen Irrtümern, gerade wenn es um die Liebe geht. Komische Sache, weil wenn wir uns in der Liebe irren, dann ist das für unser Leben ja so sehr unangenehm. Trotzdem in keinem Bereich neigen wir dazu, Irrtümern, Mythen über die Liebe aufzusitzen. Also in keinem anderen Bereich neigen wir dazu, so sehr Irrtümern aufzusitzen wie im Bereich der Liebe.
Ich habe das nur so in Erinnerung, die erste Liebe prägt den Menschen.
Ja, aber welches ist die erste Liebe? Das wäre dann die spannende Frage. Also da neige ich dann doch dazu, Sigmund Freud recht zu geben. Die erste Liebe des Mannes ist natürlich seine Mutter und die erste Liebe der Frau ist natürlich der Vater. Aber nicht nur. Wir wissen heute, dass uns nicht nur der gegengeschlechtliche Elternteil und das Verhältnis zu ihm prägt, sondern natürlich beide Beziehungen, die wir eingegangen sind in der Herkunftsfamilie. Die Beziehung von Kindern und Eltern ist die erste Liebesbeziehung. Und dazu kommt ja, dass wir die Liebesbeziehung der Eltern zueinander auch von innen heraus erleben. Diese drei Bindungen sind es, die wir ins Leben hinausnehmen. Und das wenden wir dann an. Mal ein Beispiel. Im Elternhaus war es so, dass man sich ganz stark anpassen musste, dann bekam man Zuwendung. Ein Mann, der das so erlebt hat, der wird das dann auch in der Realität so machen. Und glauben, viel Anpassung bringt ihm in Partnerschaften viel Anerkennung und Erfolg. Das wäre mein Bild von der ersten Liebe. Irgendwann kommt natürlich die erste, ja, erwachsene Liebe. Also wir fangen an, versuchen uns im Bereich Partnerschaft und Sexualität. Aber meistens wenden wir eben schlicht das an, was wir vorher schon gelernt haben.
Meine Frage, Singleberater, gut, das ist ein Beruf und eine Tätigkeit, die gab es vor vielen Jahren nicht allzu häufig. Ist da einfach der Bedarf gewachsen oder ein neuer Bedarf entstanden, da in diese Richtung was zu tun? Oder ist das jetzt nur, wie soll ich sagen, öffentlicher? Meine, früher hat ja immer Opa getröstet und gute Ratschläge gegeben, jetzt macht man das professionell?
Jetzt macht man es professionell, ja, zum Glück. Also ich bin ja ganz froh drum, denn dadurch kriegen die Menschen einfach bessere Ratschläge, weil das, was die Eltern und Großeltern so beisteuern, ist ja oft nicht gerade hilfreich. Die Erkenntnisse vergangener Jahrzehnte oder Jahrhunderte, die helfen uns ja heute, im Hier und Jetzt, oft gar nicht mehr weiter. Es gibt sicherlich eine große Tendenz in Richtung Beratung oder man kann ja auch sagen Coaching. Im beruflichen Bereich nehmen wir das heute ganz selbstverständlich an, dass das hilfreich sein kann, Unterstützung für berufliche Veränderungen. Im privaten Bereich kommt das denn jetzt so langsam. Und dazu muss ich ja sagen, also den Beruf des Singleberaters, den habe ich ja dann eigentlich selber erfunden. Das gab es ja gar nicht, bis ich damit angefangen habe vor 15 Jahren. Ich fand, das muss es geben. Ja, dass Menschen, die in der Situation sind, ich bin unfreiwillig Single, auch einen Rat kriegen können.
Man sagt ja immer so, oder besser gesagt, nee, wie soll ich das jetzt andersrum? Ich erlebe das ja auch tagtäglich mit meiner Arbeit hier am Radio, im Chat und via Facebook und was es da sonst noch so an Communities gibt. Die Leute, wenn man die dann so sich kommunizieren sieht, dann wird sich sehr schnell verliebt virtuell und man versucht sich zu treffen und immer wieder. Hat diese neue modische Technik, um das mal salopp zu sagen, Auswirkungen auf unser reales Leben auch in Richtung Bezugsfähigkeit?
Nein, meiner Ansicht nach nicht. Und da stehe ich sicherlich gegen die Mehrheitsmeinung, die denkt, das Internet würde da viel verändern. Menschen, die nicht besonders beziehungsfähig waren, die gab es schon immer. Die werden auch nicht häufiger heute. Nur, dass sich das eben dann oft übers Internet abspielt. Also Klienten von mir, die sich übers Internet verlieben, das habe ich schon zuhauf gehabt. Das ist natürlich ausgesprochen unprofessionell. Das tut man nicht. Verlieben sollte man sich in Menschen, denen man real begegnet. Alles andere ist ja eine Chimäre. Man baut dann ein Bild auf von jemandem und das verliebt man sich dann. In den realen Menschen kann man sich ja gar nicht verlieben, weil man hat ihn ja noch nie gesehen. Das ist, früher in der Form sicherlich so nicht möglich gewesen. Die haben früher andere Dinge getan, um dem Thema Partnerschaft und Liebe auszuweichen. Ich muss die Menschen dazu bringen, möglichst sich in der Realität zu bewegen. Im Internet lernt man sich kennen und danach hat man das erste Date. Das ist schon alles. Aber das unterscheidet sich in meinen Augen nicht gravierend von dem, wie sich zum Beispiel meine Eltern kennengelernt haben. Die haben sich beim Tanzen kennengelernt. Das ist eine Konvention gewesen. Man ging zum Gesellschaftstanz. Ja. Und da tanzte man mit ein Paar und danach hatte man ein erstes Date. Ja. Und das erste Date ist das Entscheidende. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch wenn wir heute vielleicht nicht beim Tanzen das erste Date vereinbaren, sondern wenn wir das tun, eben nach dem wir uns im Internet kennengelernt haben. Der Unterschied danach, ab dem ersten Date, der ist null. Definitiv null. Da gibt es keine Unterschiede zwischen damals und heute, nur dass wir heute ein bisschen schneller sind. Gerade was die Erotik angeht, die Bereitschaft, sich zu verlieben, ist heute auch ein bisschen ausgeprägter. Denn damals in den 50er Jahren wusste ja noch jede Frau, wenn ich denn was habe mit einem, dann wird das eine Familie. Und trennen durfte man sich ja damals noch nicht.
Da wollte ich ja auch so hin in die Richtung, also in die Generation Oma, Opa, Generation Mama, Papa, dann schon nicht mehr ganz so schlimm, aber die Bindungen waren tatsächlich fürs Leben. Trennung war sowas wie ja eigentlich unmöglich und man hat sich ja dann auch versucht zu arrangieren untereinander, selbst wenn das liebestechnisch nicht mehr funktioniert hat.
Ja.
Warum geht das
grausam?
Grausam,
ja. Wir können ja froh sein, dass das heute nicht mehr so ist. Heute ist die Liebe ein Kind der Freiheit. Das hat natürlich zur Folge, ganz logisch, sagt uns nur keiner, dass Menschen heute in ihren Partnerschaften zufriedener sind, als sie es je gewesen sind. Das ist ja kein Zuckerschlecken gewesen, für Männer nicht und für Frauen nicht, so wie Partnerschaften früher funktioniert haben. Wir können heute ein viel höheres Maß an Verbundenheit in der Partnerschaft erreichen. Und wir können das nicht nur erreichen, wir erreichen das auch. Wir müssen das zum Teil auch erreichen, weil eine Partnerschaft heute ist ungleich wichtiger, als sie es vor 50 oder vor 100 Jahren gewesen ist. Heute brauchen sie eine Partnerschaft, damit sie jemanden haben, der ihnen bestätigt, dass ihre Sicht der Dinge richtig ist, der mit ihnen über ihre Erlebnisse redet, die sie am Tag hatten. Vor 50 Jahren, vor 100 Jahren war die Welt noch so eindeutig. Die Konventionen, die Normen waren noch so eindeutig. Und die hielten den Menschen zusammen. Da braucht man nicht unbedingt eine Partnerschaft dazu, um jemanden zu finden, der einem sagt, dass man im Recht ist, wenn man die Dinge so oder anders sieht. Heute ist Partnerschaft ein ungleich höherer Wert, als er es in der Vergangenheit für Menschen gewesen ist. Wir brauchen sie dringender, gerade weil die Gesellschaft ansonsten die gesellschaftlichen Konventionen, die bestimmen, wie unsere Geschirrtücher auszusehen haben, wenn wir in die Ehe gehen, die gibt es eben nicht mehr. Und für viele andere Lebensbereiche ja auch nicht. Es gibt keine Konvention, sondern alles ist frei verhandelbar. Und das mag die Liebe hier und da auch belasten, man muss sich ja dann auch einigen. Aber im Kern führt es dazu, dass Partnerschaft nicht unwichtiger geworden ist. Im Gegenteil.
Das bedeutet unterm Strich, je anonymer die Gesellschaft an sich wird und je verwirrender die Gesellschaft an sich wird und je ruppiger die Gesellschaft auch an sich selbst wird, desto mehr zieht sich der Mensch in seine privaten partnerschaftlichen Beziehungen zurück und das Ganze dann auch noch intensiver.
Ja, wobei ich gar nicht finde, dass die Gesellschaft so viel ruppiger geworden ist. Also wenn ich so gucke, wie die Verhältnisse waren früher, vor 100, vor 200 Jahren, das war ganz schön ruppig, was damals ablief. Wenn man nur Geschichten sich anguckt über Kinder- und Jugendgangs in den 20er Jahren, die es hier in Berlin noch gab, meine Güte, das waren ja Zeiten, ja.
Das weiß man so gar nicht, muss ich mal so ganz ehrlich gestehen. Also man alle so Zucht und Ordnung, alles im Griff.
Ja, wir neigen dazu, aber wir wissen ja auch, wenn wir in die Kriminalitätsstatistiken schauen, dass sich eigentlich im Laufe der Zeit alles immer in Richtung, es wird alles ruhiger entwickelt hat und nicht, es wird alles immer schlimmer. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die pausenlose Berichterstattung der Medien. Wenn heute ein Mord passiert, dann steht das lange in der Zeitung. Aber die Zahl der Morde nimmt ja nicht zu, sondern sie nimmt kontinuierlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sogar ab. Also die Gesellschaft wird ruhiger letztendlich, sie wird beschaulicher, sie wird in vielerlei Hinsicht beschaulicher, denn Sie müssen sich ja vorstellen, noch vor, sagen wir, 120, 130 Jahren war es ja für jemanden, der auf dem Land lebte und da in der Landwirtschaft als Knecht tätig war, fast undenkbar, eine Partnerschaft zu führen und eine Familie zu gründen. Aus rein ökonomischen Gründen ging das doch überhaupt gar nicht. Wir haben früher mit Singlezahlen zu tun gehabt auf dem Land von 50%. Und das alles aus ökonomischen Gründen. Ja, wer kann denn heute aus ökonomischen Gründen keine Partnerschaft führen? Das gibt es doch gar nicht mehr. Wollen Sie nur bei Hartz IV angeben, Sie haben eine Partnerschaft und Sie wollen gemeinsam Hartz IV bekommen. Selbst das geht ja schon. Also
ja, bedingt. Ja, muss man zugeben, ja. Bedingt, aber nicht gerne.
Der eine muss für den anderen aufkommen, so ist es. Ja, aber ja. Ansonsten, aber die reine, der ökonomische Druck, der besagt, du kannst und darfst keine Partnerschaft führen, den gab es früher, den gibt es heute nicht mehr.
Ja.
Und das ist eine gravierende Veränderung. Also heute führen mehr Menschen eine Partnerschaft als historisch jemals, jedenfalls soweit wir zurückblicken können.
Ich würde vorschlagen, wir gehen dann erstmal in die Pause und passend zum Thema habe ich hier einen wunderschönen Song von der Band Franzka aus dem Ruhrgebiet, die Du Schöne aus dem Internet, und den spiele ich jetzt euch, ja, und dann unterhalten wir uns einfach weiter. Und da sind wir zurück. Christian Thiel, Weihnachten steht vor der Tür, 4 Wochen noch, so ungefähr. Man sagt immer, gerade in der Weihnachtszeit sind so Singles besonders, ja, gefährdet in Richtung Depression. Ist da was dran?
Ja, stimmt. Also es geht ja mit dem November schon los. Der November ist der Monat der Depression. Es wird so trübe. Ja, das ist klar. In der Zeit gehen die meisten Menschen auch in eine Therapie. Ich sag mal so, die Singles sind sehr gefährdet und spätestens nach dem Silvesterabend entscheiden sie sich dann, so, jetzt gehe ich's an, jetzt gehe ich auf Partnersuche und ab dem 2. Januar kriege ich dann die entsprechenden Anrufe. Ich brauche eine Beratung. Ja, so läuft das.
Da gibt es praktisch richtige, so wie sagt man, biologische Regeln?
Ja, es gibt so bestimmte jahreszeitliche Rhythmen. Ja, ab dem der Silvestertag ist so ein Moment, der ist sehr unangenehm auszuhalten, dieser Moment ohne Partner an der Seite. Das ist so, Weihnachten geht leichter, Silvester ist eigentlich viel schwieriger. Silvester ist eben, ja, da fehlt der Mann oder die Frau an der Seite besonders sehr und dann kommt dieser Kick. So, jetzt gehe ich's an, ja, dann gehen die ins Internet und suchen sich da was oder gehen in eine Buchhandlung und suchen was und in beiden Fällen treffen sie relativ schnell eben auf mich, ja. Das ist im Internet nicht wirklich schwer, wenn Sie Partnersuche eingeben, und das ist in der Buchhandlung genauso.
Gibt es Zeiten, die man, wie soll ich sagen, vermeiden sollte als Single, um aktiv zu werden, weil recht erfolglos vorprogrammiert?
Ja, also Sie können natürlich immer, aber ein bisschen schwierig wird es halt in den Sommermonaten. Deshalb verlieben sich gerade Juni, Juli auch nicht so besonders viele. Urlaub ist ein schlechter Augenblick, um sich zu verlieben, ist ein guter Augenblick für eine Affäre, aber verlieben ist nicht so einfach. Der andere, der einen interessiert, wohnt eben im Zweifelsfall doch am anderen Ende der Republik. Und wenn man zurückbleibt, ja, und nicht in Urlaub fährt, dann sind eben nicht mehr viele da. Also von daher, es gibt so Zeiten, da ist es ein bisschen weniger los, aber das ist auch schon alles. Verliebt wird sich natürlich rund ums Jahr, je nachdem, wie es gerade ist. Wer gerade unterwegs ist und tja, es ist ja nun immer die Frage, wir können es ja nicht beeinflussen, wann der Passende oder die Passende auftaucht.
Ja.
Das ist ja auch viel Zufall.
Das ist sehr viel Zufall und manche Menschen haben das Pech, dass dieser Zufall das ganze Leben nicht stattfindet.
Gut, dann haben sie sehr wenig getan zum Kennenlernen, das ist, gehört natürlich dazu. Je älter wir werden, das setzt spätestens mit dem 30. Lebensjahr ein, desto weniger sind wir das, was die Soziologen sozial mobil nennen. Wir werden also sozial immobil, sprich wir gehen nicht mehr auf irgendwelche Feste, wo wir kaum jemanden kennen, sondern wir gehen zu besten Freunden und da treffen wir die Leute, die wir schon lange kennen. Das ist führt natürlich dazu, dass das Kennenlernen von neuen Menschen immer seltener wird. Wer dann im Berufsleben sehr eingespannt ist, auch der trifft sich natürlich vorrangig mit den besten Freundinnen und Freunden. Und das alles führt dazu, dass immer weniger die Chance besteht, einen fremden Menschen kennenzulernen. Und damit ist die Chance natürlich auch gering, dass es denn überhaupt mal zu einer neuen Liebe kommt. Eine neue Liebe setzt voraus, dass man eine Gelegenheit zum Kennenlernen hat. Ich sage mal, Gelegenheit macht Liebe.
Das Klientel, was zu Ihnen kommt, um sich beraten zu lassen, gibt es da, wie soll ich sagen, so soziale Abstufungen oder ist das quer durch den Garten?
Es gibt klare Abstufungen. Das heißt, Frau, die sehr wenig Geld hat, kommt natürlich eher nicht zu einem freien Berater. Das liegt auf der Hand, denn es kostet ja nur noch Geld, das muss sie bezahlen. Ich kann auch nicht umsonst arbeiten. Sie können auch nicht mit ihrem Auto in die Werkstatt fahren und sagen, es muss billiger sein. Ich mache meine Tarife schon einkommensabhängig, aber ja, ich muss auch davon leben können. Es kommt eher die Frau, die ganz gut verdient. Frauen kommen eher in eine Beratung als Männer, das ist auch sehr auffällig. Aha. Es kommt eher die Frau, die auf die 40 zugeht und das Gefühl hat, ich habe im Bereich Partnerschaft noch gar nichts erreicht. Die kommt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben als jede andere. Wer mit 36, 37, 38 merkt, ich habe ja noch nie eine längere Beziehung gehabt und denkt, das kann doch hier nicht so weitergehen, der kommt. Der kommt und der will es doch noch wissen. Der will wissen, wie schaffe ich das, eine feste Partnerschaft zu haben. Das ist heute eben ein unglaublich hoher Wert für die meisten Menschen.
Sie haben ein Buch schon geschrieben oder waren es mehrere? Ich habe gelesen, gehört vorhin haben wir, Sie arbeiten an einem neuen, aber das aktuelle Buch ist?
Oh, also bei mir liegt eigentlich jedes Jahr was an. Entweder schreibe ich ein Buch oder einen Online-Workshop, das geht ja mittlerweile auch. Es gibt das Internet, also kann man auch fürs Internet schreiben. Dann gibt es eben das Neueste, was ich geschrieben habe im Internet, ist zum Thema Sexualität. Wie bekomme ich in meiner Partnerschaft eigentlich mehr Sex und besseren Sex? Und das letzte Buch, das rausgekommen ist, das heißt Wer passt zu mir? Also das ist das klassische Single-Thema. Ich bin auf der Suche und ich will für mich die Frage lösen, wer passt eigentlich zu mir und meinem Leben?
Ja, man erlebt dann ja auch immer so, sagen wir mal, so gewisse Tests, ja, also das Sternzeichen passt zu dem Sternzeichen, das Sternzeichen passt zu dem Sternzeichen nicht. Gibt es da tatsächlich Zusammenhänge oder ist das, ja, sagen wir mal, Humbug?
Es gibt da keinerlei Zusammenhänge, die erwiesen sind. Aber Gott, wenn die Menschen dann glauben, dann sollen sie dem folgen. Ich sage gerade nur bei den Frauen, wenn sie dann unbedingt in ihre Profile oder in ihre Kontaktanzeigen das Sternzeichen schreiben wollen, ich sage, damit können sie keine Männer fangen, weil die meisten Männer eher sagen, kann ich nichts mit anfangen. Wenn eine Frau glaubt, dass nur weil ich Widder bin oder Stier, ich passe oder nicht passe, das schreckt die meisten Männer eher ab, weil sie das für völlig, Humbug ist ein schönes Wort, für Humbug halten. Es gibt dafür keinerlei Belege, dass da irgendetwas dran ist und deshalb, also ich achte auf sowas nicht, ich achte eher darauf, was ist das charakterlich für ein Mensch, der da vor mir sitzt. Und wir haben eine gewisse Neigung, oder viele Menschen haben eine gewisse Neigung, sich bei der Partnersuche an die Regel Gegensätze ziehen, sich anzuhalten, also nicht ähnlich zu wählen. Im Bereich Freundschaft machen die Menschen das anders. Da wählen wir in der Regel sehr ähnlich. Wir wählen Menschen, die uns selber ähnlich sind. Und das ist die richtige Strategie, um zu einer möglichst engen Verbindung auch zu kommen, auch in Freundschaften. Aber Gegensätze, die sich anziehen, das ist nun genau die richtige Strategie, um in der nächsten Partnerschaft eben auch ein gerütteltes Maß an Probleme zu haben. Wer sich charakterlich unbedingt durch einen Gegensatz ergänzen will, der hat oft dann auch einen Sack voll Problemen. Und irgendwann, wenn er das dann 3 oder 5 oder gar 10 Mal hintereinander gemacht hat, immer den Gegensatz gewählt, immer auf die Nase gefallen, irgendwann sagt das Gemüt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann kommt es zu gar keinen Partnerschaften mehr. Und dann kommen die Leute in die Beratung und sagen, ich weiß auch nicht, was ich machen muss, was ich ändern muss, damit ich mal eine feste Beziehung habe. Ja, ich muss denen dann beibringen, ähnlicher zu wählen. Das ist sicherlich im Kern so.
Ja, ich sehe gerade hier, wir kommen so langsam zum Ende. Jetzt muss ich mich sputen, um vielleicht noch eine letzte Frage loszuwerden. Oder besser gesagt, gleich eine Frage im Doppelpack. Was sollte man in einer funktionierenden Partnerschaft auf keinen Fall tun? Und was sollte man in einer funktionierenden Partnerschaft unbedingt tun, damit die auch weiter funktioniert?
Also da wir wenig Zeit haben, sage ich jetzt das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist für Sie, kritisieren Sie Ihre Partnerin nie. Und mit nie meine ich nie. Wirklich nie. Wenn Sie wollen, dass sich irgendwas ändert in der Partnerschaft, dann sagen Sie das. Äußern Sie also Bitten oder äußern Sie Wünsche. Ja? Aber die unhöfliche Form der Kritik, die würde ich Ihnen raten zu vermeiden. Egal, ob jetzt für Männer oder Frauen gilt diese Regel. Keine Kritik. Zweiter Rat, was sollten wir tun? Wir sollten loben. Wir sollten tatsächlich versuchen, das, was wir am anderen schätzen, zu sehen und zu loben, weil dann bekommen wir mehr davon. Wir bekommen mehr von dem, was wir uns zutiefst innerlich wünschen, wenn wir immer wieder dem anderen bestätigen, wie sehr wir das schätzen, was er uns geben kann.
So
das
einfach
sind die beiden Ratschläge.
Das, so einfach kann das sein.
So einfach ist es auch. Es ist nur oft ausgesprochen schwer, das Menschen beizubringen, gerade wenn man Paare da hat, die vielleicht seit 20, 30 oder gar 40 Jahren sich behaken. Das ist schwer, die zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Aber im Kern ist es tatsächlich relativ einfach. Das, was wir unterlassen müssen und was wir tun müssen, ist sehr überschaubar einfach. Wir müssen uns dem anderen positiv zuwenden. Wir müssen ihm zuhören, wir müssen für ihn da sein. Und wir sollten ihn nicht kritisieren. Wenn wir Wünsche haben, sollten wir sie äußern. Wenn wir es nicht tun, dann gehen wir einen gefährlichen Weg, weil dann können wir ja gar nicht das bekommen, was wir uns wünschen. Wenn wir unsere Wünsche in die Form des Vorwurfs und der Kritik gießen, sind wir unhöflich und der andere blockiert. Und wir bekommen auch nicht das, was wir uns wünschen. Kein effektiver Weg.
Ja, und damit haben wir ja schon ein wunderschönes Schlusswort gehabt. Ja. Herr Thiel, bevor wir uns jetzt hier verabschieden, eine kleine Bitte noch, nach dem Telefonat bitte nicht gleich auflegen. Ich möchte noch was mit ihm besprechen. Und ja, ansonsten müssen wir uns jetzt leider von den Hörern verabschieden.
Tja, schade.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie Zeit für das Gespräch hatten. War sehr interessant. Und ja, vielleicht kann ich auch privat das ein oder andere noch mitnehmen.
Na.
Ihre Webseite noch schnell. Ihre Webseite schnell noch für die Hörer, damit die auch wissen, wo sie einfach nachgucken.
www.singleberater.de.
Genau, Herr Thiel. Ich bedanke mich für das Gespräch und ja, sag dann schon mal Tschüss.
Tschüss.